Kiez Corner mit Finn und Flippo.
Moin Moin, es ist Dienstag, der 1. Dezember, der erste Advent liegt hinter uns, der Glühweinduft liegt in meiner Nase und es wäre alles so schön auf dieser Welt, hätten wir nicht Corona und diese Negativserie des FC St. Pauli. Und damit herzlich willkommen im Kiez Corner. Ich bin hier heute mal wieder nicht alleine, sondern wie gewohnt mit Finn und sage ganz herzlich Moin Finn.
Moin Flippo, vielen, vielen Dank. Heute Kiez Corner in einer ungewohnten frühen Laune. Wir haben 10:45.
Mitten in der Nacht.
Quasi das Frühstücksfernsehen nur als Podcast. Ja, herzlich willkommen im Kiez Corner. Flippo, heute ist der 1. Dezember. Hattest du denn was Schönes in deinem Adventskalender drinnen?
Oh Mist, Mutti hört zu, ich habe ihn noch nicht geöffnet. Ich bin so ein Mensch, ich stehe morgens auf und dann ist sekündlich alles durchgetaktet, bis ich das Haus verlasse. Bin trotzdem zu spät, immer.
Heute warst du früher als ich hier.
Wie bitte?
Heute warst du früher als ich hier.
Ja, du hast die Öffis benutzt, mit denen ist ja nicht zu planen.
Das stimmt natürlich.
Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Schande über mich, ich habe das noch nicht geschafft. Mache ich nachher, wenn ich nach Hause komme als erstes.
Berichte unbedingt nächste Woche, was drin war.
Mache ich. Hast du denn schon deinen Adventskalender geöffnet?
Ich habe schon reingeguckt. Ich habe tatsächlich einen Bier-Adventskalender.
Ah.
Um meinen Alkoholismus über den Dezember weiter fortzuführen.
Man muss es so sehen. Du hältst die Wirtschaft in Gang. Du kurbelst es alles an.
Deswegen hole ich mir auch jetzt ganz oft irgendwo Essen to go. Glühwein to go, was es jetzt ja auch überall gibt, an jedem Kiosk, an jeder Bäckerei, sogar bei meinem Thailänder vor
wenn,
Ort.
Wenn der Glühwein beim Thailänder angekommen ist, dann weißt du, dass die Globalisierung geklappt hat.
Wahnsinn, oder? Ja, wir haben wieder heute eine Menge Themen zu besprechen. Wie gesagt, der Glühweinduft liegt hier in der Luft. Und es ist früh am Morgen, wir sind euer Frühstückspodcast und wir haben wieder eine Menge Themen heute. Einmal das Tresenthema, wir küren natürlich den Dösbaddel und den Kiezkicker der Woche und sprechen natürlich über das beschissene 0:1 gegen den VfL Osnabrück
am letzten
Freitag. Es muss leider sein.
Ja gut, dann machen wir es. Nützt ja alles nichts.
Fangen wir doch einfach mal mit ein paar lockeren Themen an, Flippo. Was hast du denn heute als Tresenthema mitgebracht?
Ganz aktuell ist heute Morgen reingeflattert oder heute Nacht schon. Es ist ja der 1. Dezember und wie angekündigt hat der FC St. Pauli heute das Design seines neuen Trikots veröffentlicht, was ja der Verein ab der kommenden Saison selbst produziert und nachhaltig produziert. Wir haben das ja schon ausgiebig besprochen. Da wurden heute ja die ersten Bilder des Designs und des Trikots veröffentlicht. Es ist ein braunes Trikot mit einem Knopf am Kragen und einem Nadeldesign. Was sagst du denn dazu? Hast du es überhaupt schon gesehen?
Du hast es mir gezeigt. Ich war irgendwie gar nicht darauf vorbereitet, dass wir heute das als Tresenthema nehmen. Ich war eher im Osnabrück-Spiel. Aber es freut mich, dass wir heute auch noch ein positives Thema haben. Ja, es hat mir jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Auf der linken Seite, auf der Herzseite ist dann noch ein roter Strich, der einmal von oben bis nach unten geht, durch das Wappen durch.
Richtig, beim Wappen, genau. Ja.
Und ich habe mir nochmal ganz kurz aufgeschrieben, die haben ja ein Video heute Morgen veröffentlicht, wo drin stand, der FC St. Pauli war ja schon immer ein Verein, der die Dinge selbst in die Hand nimmt. Und weil kein anderer anfängt, starten wir einfach mal wieder eine Revolution. Ja, wie jedes Mal. Dann kommt ein Bild von Uli Hoeneß im Retter St. Pauli-Trikot, aber diesmal wirklich. Und jetzt präsentiert der FC St. Pauli die wohl freundlichste Teamkollektion der Welt.
Ja, bin ich mal gespannt. Wir werden es in dieser Saison nicht erleben, aber ob dieses Trikot dann nächste Saison auch Wunder bewirkt bei den Spielern, die in ihnen stecken.
Hoffentlich auch in der zweiten Liga.
Ja. Zurzeit steht es ein bisschen auf der Kippe, auch wenn wir noch früh in der Saison sind. Ja, ich bin mal gespannt. Du kannst das Trikot ja ab jetzt bestellen und sogar noch individuell designen, was die Brustwerbung angeht. Das ist so eine Aktion mit Kongstar. Natürlich muss man ehrlicherweise sagen, das Ding kommt ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Saisonstart raus. Total untypisch.
Hat es auch so noch nicht gegeben, glaube ich.
Ja, kennt man überhaupt nicht. Aber ich bringe es jetzt einfach mal in Verbindung mit dem Weihnachtsgeschäft. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie erklären kann, was sich mir erschließt.
Ist mal wieder ein kleiner Marketing-Coup, würde ich sagen.
Ja, warten wir mal ab. Vielleicht ist es vom Verein in dieser Phase auch ganz clever, von gewissen sportlichen Themen abzulenken. Wobei ich immer noch und nach wie vor der Meinung bin, wir sind ein Fußballverein und sollten uns jetzt mal gemeinsam und geschlossen so ein bisschen auf diese sportliche Krise konzentrieren.
Aber auch mit schönen Trikots kann man Fußball spielen.
Ja, Hauptsache man sieht gut aus. Das ist immer das Wichtigste. Das ist die alte Kreisklassenweisheit. Egal wie gut du Fußball spielen kannst, Hauptsache du hast die geilsten bunten Fußballschuhe. Oder?
Das stimmt. Hattest du auch mal bunte oder hast du bunte Fußballschuhe?
Ja, ich konnte kein Fußball spielen, deswegen hatte ich immer die buntesten.
Sehr gut. Ja, wir haben heute noch eine Neuheit. Wir machen heute nämlich das erste Mal Podcast im Stehen, Flippo. Für dich eine einfache Sache. Ich stehe wie so ein Krüppel so ein bisschen. muss mich irgendwie abstützen. Aber wir haben festgestellt, soundtechnisch ist das ein bisschen besser.
Ja, wir hoffen, uns ist natürlich aufgefallen, dass es die vergangenen Episoden nicht so ganz glücklich war, was den Ton anging. Und feilen da natürlich so ein bisschen dran, dass man sich da auch verbessert. Und ich glaube oder bin zuversichtlich oder wir sind zuversichtlich, dass das heute ein bisschen besser klingt vom Ton her.
Was natürlich auch daran liegen könnte, dass wir Räumlichkeiten benutzen, wo eine Maskenpflicht herrscht.
Richtig, genau.
Und
das spielt da noch mit rein.
Wir uns natürlich da streng an die Regeln halten.
Ja. Gut, das war das Trikot. Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn du dich jetzt eben so ein bisschen da reingefuchst hast, Sie haben bislang aber nur das braune Trikot veröffentlicht oder gab es da schon irgendwie andere noch?
Ich meine, das war nur das braune. Also auf einem Bild war es ein bisschen dunkler, habe ich gedacht.
Ja.
Das sah so ein bisschen noch dunkler brauner aus oder schon fast schwarz, aber ich glaube, das war das gleiche Trikot, nur mit einer anderen Kameraeinstellung oder so. Deswegen nur das braune.
Dann bin ich mal sehr gespannt. Wir beiden hatten uns ja als große Fans des Pokaltrikots die vergangenen Saisons geoutet. Also das Schwarze. Mal gucken, was da so kommt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich habe heute Morgen so ein bisschen bei Twitter durchgeschaut. Da kursierten natürlich schon die kuriosesten Bilder irgendwie von Trikots, die Fans selbst designt haben, von wegen Liga 3 und all solche Geschichten. Der Humor ist nicht abhanden gekommen. Ich glaube, das ist das Positive, was man da...
Galgenhumor.
Ja, genau, der Galgenhumor ist nach wie vor da. Ja, schauen wir mal. Wollen wir mal so ein bisschen auf sportliche...
Wollen wir mal weiter mit dem Galgenhumor machen hier. Sportliche kann man ja nicht momentan sagen.
Man kann es eigentlich nur mit Humor nehmen, ne?
Freitag... Erstmal, wie hast du den Freitagabend verbracht? Du hast mir nämlich noch geschrieben, du hast deine St. Pauli-Glückssocken an. Heute kann nichts mehr schiefgehen. Und da war ich auch das erste Mal positiv gestimmt.
Das ist ganz lustig, dass wir, damit schließt sich der Kreis nämlich, dass wir gerade über einen Adventskalender gesprochen haben, weil letztes Jahr war in meinem Adventskalender an einem Tag waren St. Pauli-Socken. Und ich habe mir dann angewöhnt tatsächlich, immer wenn ich ins Stadion gehe, diese St. Pauli-Socken auch am Spieltag anzuziehen. Und ich hatte sie beim Derby-Sieg beim HSV auswärts an, gewonnen. Ich hatte sie jetzt gegen Nürnberg an, das letzte Heimspiel vor dezimierter Kulisse unentschieden und auch beim Heimsieg oder einzigen Sieg in dieser Saison gegen Heidenheim. Aber irgendwie scheint dieser Fluch, dieses gute Omen meiner St. Pauli-Socken irgendwie verloren zu gegangen.
Oder es wirkt nur im Stadion.
Vielleicht wirken sie nur im Stadion. Vielleicht sollten wir mal eine Mail an den Verein schreiben, dass ich dann mit meinen Socken auf der Tribüne Platz nehmen dürfte als Glücksbringer, als Maskottchen. Der Hennis des FC St. Paulis.
Ich habe mir witzigerweise auch letzte Woche St. Pauli-Socken gekauft. Mir ist dann aber aufgefallen, dass sie in Größe 34 waren.
Ja, ist doch nett. So ein Söckchen für einen großen Zeh.
Kann ich wieder zurückgeben. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, wir haben noch nie ein Spiel des FC St. Pauli zusammen verfolgt. Noch nie.
Nee, das stimmt.
Das ist eigentlich krass.
Also wir haben schon ein paar Mal zusammen verfolgt. Wir waren zeitgleich im Stadion, aber nie
gemeinsam. Wir haben auch immer gesagt, dass wir uns danach irgendwie treffen, aber irgendwie bist du dann da irgendwo versackt oder so.
Ich werde hier irgendwie schlecht dargestellt. Nee, müssen wir irgendwie dringend mal machen, wenn es irgendwie wieder losgeht.
Vielleicht machen wir mal eine Live-Podcast-Folge, wenn sowas funktioniert. Irgendwie muss ja sowas funktionieren. Man muss ja auch sagen, wir haben ja danach immer so eigentlich gar keinen Kontakt, weil wir Angst haben, dass wir schon zu viel über Themen reden, die wir hier besprechen könnten im Podcast.
Ja, dass wir uns die Themen schon wegreden quasi. Deswegen halten wir da immer so ein bisschen Abstand thematisch.
Haben wir auch eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben.
Mit Spotify. Wobei ich, wenn ich das so richtig verfolge, machen das mehrere Podcaster. Also ich bin ja ein großer Fan vom Gemischtes Hack Podcast von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Und die sagen auch immer wieder gebetsmühlenartig, dass sie sonst privat eigentlich gar nicht so viel Kontakt haben, sondern einfach nur sich ihre Themen für den Podcast aufheben.
Ist auch schlau. Ich glaube, wir reden uns so ein bisschen um den heißen Brei gerade rum, weil es geht ja eigentlich um eine Spielanalyse, auf die wir heute zu Recht keinen Bock haben, weil wir uns das alles ein bisschen anders vorgestellt haben.
Kannst du Gedanken lesen, weil genau das Gleiche hatte ich auch gerade im Kopf, dass wir so ein bisschen gerade versuchen, vom Thema abzulenken. Lass uns doch einfach mal einsteigen ins Spiel.
Wo steigen wir ein?
In der Anfangsphase, würde ich sagen, weil die hat mir noch ganz gut gefallen.
Ja, sagen wir, es hat eigentlich alles relativ gut angefangen. Oder auch war man eigentlich zufrieden im Verlauf des ganzen Spiels, dass diese dicken Abwehrschnitzer oder diese vielen Fehlpässe stark dezimiert worden sind. Das ist mir erstmal als erstes aufgefallen in der ersten Halbzeit. Ball wurde ein bisschen gehalten in eigenen Reihen, es wurde viel auf Sicherheit gespielt, heißt aber auch, dass dadurch weniger Tempo im Spiel war.
Ja, also ich war erstmal sehr, sehr verwundert über die Art und Weise von Osnabrück. Ich hätte da ehrlicherweise mit etwas mehr Engagement gerechnet, am Spiel teilzuhaben. Die haben ja eigentlich relativ wenig dafür getan, irgendwie teilzunehmen. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, dass es nicht groß überraschend ist, dass Teams so am Millantor auftreten. Die Spielweise kennt man ja und ist ja auch immer wieder von Erfolg gekrönt gewesen zuletzt bei vielen Mannschaften. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind hinten nicht groß gefordert worden, das erstmal groß zu deinem oder grob zu deinem Thema, was du angesprochen hattest mit den groben Schnitzern hinten. Es ist mal wieder, wie auch in Paderborn, finde ich, eine vernünftige erste Halbzeit gewesen. Sind gerade in der Anfangsphase auch gut aufgetreten und haben dann nachher wieder so ein bisschen nachgelassen im zweiten Durchgang. Aber wenn wir mal ein bisschen chronologisch vorgehen, habe ich bei mir eigentlich oder für mich festgestellt, dass wir einen relativ schwungvollen Beginn hatten. Mackinock hatte, glaube ich, relativ früh zwei Abschlüsse, die so ein bisschen in Tornähe unterwegs waren. Es waren jetzt keine großen Chancen oder sowas, aber wo du schon gesagt hast, okay, sie versuchen es, sie sind so ein bisschen, versuchen sich so dem Tor anzunähern. Auch Becker hatte, glaube ich, in den ersten 10 Minuten ein, zwei Abschlüsse. Einer ging knapp neben das Tor, einer wurde noch abgewehrt. Und was, finde ich, auch sehr, sehr auffällig war, dass wir versucht haben, sehr, sehr frühzeitig den Spielaufbau vom VfL Osnabrück zu stören. Das hat dann in der Anfangsphase auch zu viel Ballgewinn geführt. Also sehr, sehr
auch teilweise viel zu Fehlern gezwungen. Das war ja zum Beispiel wie bei der Chance von Becker, war ja auch ein dicker Fehlpass, den, glaube ich, dann Olsen geholt hat.
Und ja, weil wir einfach relativ hoch standen. Auch unsere Außenverteidiger waren beide sehr häufig in der Nähe des gegnerischen 16ers in der Anfangsphase unterwegs, standen also sehr hoch und haben eben auch weit in der gegnerischen Hälfte versucht, anzufangen zu verteidigen. Das hat Osnabrück, finde ich, sichtbar das Spiel erschwert oder das Reinkommen ins Spiel erschwert. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die am Montag zuvor eine richtige Ramme gegen Nürnberg bekommen haben. Das steckte sicherlich auch noch ein bisschen in den Köpfen. Ja, auch Lawrence war zwei, dreimal in so ein paar Offensivaktion verstrickt, was ja auch ein Indikator dafür war, dass irgendwie Osnabrück nicht allzu viel in der Offensive getan hat. Wir waren in den Zweikämpfen sehr energisch, hatten sehr viel Ballbesitz in den ersten 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie hast du die Anfangsphase noch so gesehen?
Ich habe eigentlich ein relativ gutes offensives Pressing gesehen. Ein Makhinov wurde sehr oft gesucht, aber ich fand, es war jetzt nicht wirklich die wirkliche Durchschlagskraft, die er da mit sich gebracht hat. Das war dann eher Becker, der dann den Torsch, den, oder würde ich sagen, die erste richtige Torchance hatte. Du hattest vorher noch die beiden von Makhinov angesprochen. Dann hatte Benatelli noch eine relativ gute Schussgelegenheit, den er aber dann völlig versemmelt hat.
Ja, der wurde geblockt, ne? Ich glaube, das war ein richtig guter Spielzug, die gute Abschlussmöglichkeit, wo Kieré über...
Genau, das war klasse gespielt. Ja, jetzt fällt es mir gerade auch wieder ein. Ja.
Über unsere linke Außenbahn, glaube ich, der auf Becker reinlegt in den 16er, der dann noch die Übersicht hat, um ins Zentrum auf den freistehenden Benatelli abzuspielen. Und der Schuss wurde dann geblockt. Aber das war ein schöner Spielzug.
Auf jeden Fall. Zur Halbzeit dann 0-0. Osnabrück fand ich überraschend schwach.
Ja.
Also auch gerade, wie das tabellarisch vorher aussah. Und sie hatten ja auch die Chance, haben sie auch genutzt, wenigstens über Nacht auf Platz 2 hinter dem HSV zu rutschen. Ja, aber wie gesagt, die Durchschlagskraft war nicht wirklich dann da. Ich weiß nicht, ob der letzte Wille gefehlt hat.
Ja, wie gesagt,
ich fand Osnabrück wirklich, da sind ja auch teilweise, waren es jetzt irgendwelche Flanken von St. Pauli, die dann flach reingespielt worden sind, die dann einmal komplett durch den Strafraum durchgelaufen sind.
Ja.
Da ist weder ein Osnabrücker rangekommen, noch ein Spieler vom FC St. Pauli. Und da muss dann meiner Meinung nach auch irgendwann mal ein Fuß dazwischen kommen.
Du musst halt in die gefährlichen Abschlusssituationen kommen. Und das war nicht der Fall. Über die komplette Partie auch, muss man so sagen. Du sagst auch vollkommen richtig. Ich war auch, habe ich ja eingangs schon gesagt, von Osnabrück ein bisschen überrascht, weil wir es ja auch wirklich thematisiert haben, dass es so ein bisschen die Mannschaft der Stunde war. Gut, dann haben sie natürlich zuvor, wie schon angesprochen, gegen Nürnberg natürlich eine ganz schöne Ramme bekommen. Aber ja, du hast es eben auch schon angesprochen, die gute Hereingabe, ich glaube, sie kam von Bubala in den 16er. Es war nach 34 Minuten, wo wir mit 4 oder 5 St. Paulianern im 16er stehen, aber einfach schlecht gestaffelt, sodass keiner irgendwie den
Fuß. Und der Ball kam ja sogar direkt auf dem Elferpunkt, aber am Elferpunkt stand niemand.
Es war so gesehen war es eine richtig gute Hereingabe. Bisschen,
lernt man in der D-Jugend.
Ja, ein bisschen nach hinten gelegt, scharf. Wenn da jemand steht und den Fuß hinhält, sagt er, Dankeschön, vielen Dank, Buba, für die Vorlage. Und es steht 1-0 für uns. Also insgesamt fand ich, wir haben uns im Offensivspiel, wir waren die spielbestimmende Mannschaft im ersten Durchgang, waren, finde ich, gerade in der Anfangsphase im Spiel ohne Ball sehr gut unterwegs, haben uns viel bewegt, viel rotiert. Das ist ja genau das, was man dann quasi vorne auch möchte. Haben immer wieder gute Wege in die offenen Räume gemacht. Und ich habe mir nur die Statistik mal nach einer halben Stunde notiert, die absolut absolut für uns sprach. 6-1 Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, aber eben nicht zwingend genug im Abschluss und haben kein Tor gemacht. Auch wenn wir wach waren im Kopf, hat dieses Tor dann eben leider gefehlt.
Ich glaube, die Statistik hat sich ja bis nach der 90. Minute auch nicht wirklich geändert.
Nee, ich hab wirklich nach
nur,
der Halbzeit...
Nur die eine Statistik hat sich leider geändert.
Ja, ich habe nach der Halbzeit, oder in der Halbzeit habe ich mir hier den Punkt gemacht mit großem Ausrufezeichen. Vernünftige Halbzeit, waren spielbestimmt, präsent, hatten mehr Abschlüsse, allerdings ohne wirkliche Großchancen. Lenkfort fand ich nicht ganz so auffällig wie in Paderborn, unser letztwöchiger Kiezkicker. Wir haben viel über die linke Seite gespielt, über Kieré und Bubala.
Bubala gerade, ja, hat mir gut in der Offensive gefallen. Hat er in den letzten, eigentlich auch, hat der letzte Saison eigentlich nur in der Innenverteidigung und in der Dreierkette mitgespielt. Ist ja auch eher der Außenverteidiger, der eher defensiv präsenter ist als offensiv. Der hat mir offensiv aber relativ gut gefallen.
Ja.
Gerade in der ersten Halbzeit.
Und dann habe ich hier geschrieben, hinten standen wir sicher. Sind allerdings auch nicht groß gefordert worden, hatten nicht viel zu lösen. Einziges Manko, keine Tore, nicht belohnt. Und da sind wir wieder beim altbekannten Leid. Hoffentlich rächt sich das nicht im zweiten Durchgang, dass wir kein Tor machen, genauso wie in Paderborn. Und so ist es dann ja.
Und genau dieser Gedanke geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf raus.
Nee.
Das ist so fast, kommen wir gleich aufs Tor zu sprechen, aber irgendwie habe ich das, man rechnet immer damit, gleich ist es soweit, gleich hat Osnabrück diese eine Gelegenheit.
Ja, so ist es dann ja auch gekommen. Wir hatten, glaube ich, gleich zu Beginn, wenn wir mit der zweiten Halbzeit mal weitermachen, eine vernünftige Chance nach dem Ballverlust von Osnabrück in der Defensive, wo Kieré wach ist und den Ball abfängt und auf Mackinock rüberspielt, der dann abschließt. Hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. Das war relativ zu Beginn. Dann hatten wir einen frühen Wechsel, wo Daschner für Becker gekommen ist, der, finde ich, eine vernünftige Anfangsphase gespielt hat. War ja auch,
glaube ich, Becker ja eher als Zehner eingesetzt.
Genau, war ein bisschen offensiver aufgestellt als zuletzt. Hat mir in der Anfangsphase gut gefallen. Danach ist er auch so ein bisschen, ja, verloren gegangen.
Würde ich gleich gerne nochmal drauf, oder können wir auch jetzt machen, dass mir da einfach so ein richtiger Zehner gefehlt hat. Also, ich finde Becker schon deutlich stärker in der Defensive. Oder was ich eher damit sagen will, dass einfach ein Zehner gefehlt hat, der einen Mackinock häufiger in Szene setzt. Oder auch besser in Szene setzt.
Ja, kann man tatsächlich drüber sprechen. Wobei ich wirklich sagen muss, diese Ansätze in Richtung Tor zu kommen, sind ja tatsächlich teilweise da gewesen. Mir fehlen diese wirklichen, das Herausspielen der Großchance, du hast natürlich recht, dass von der Zehnerposition nochmal dieser eine geniale Pass kommt, der den Spieler, den Stürmer dann wirklich so frei spielt, dass er ganz klar frei vorm Tor steht und das Tor dann auch macht. Wobei ich auch sagen muss, dass für mich Mackinock, ich finde der spielerisch gut, ist sicherlich ein bisschen unglücklich in seinen Auftritten jetzt zuletzt gewesen, aber irgendwie werde ich dieses Gefühl von Spiel zu Spiel, also das Gefühl wird immer größer bei mir und ich werde es einfach nicht los.
Die Torgefahr
ist einfach nicht da. Also vielleicht wird so ein Burgstaller jetzt helfen oder ganz wahrscheinlich wird so ein Burgstaller jetzt helfen. Ich weine da so ein bisschen Fährmann und Diamantakos nach, das sind Abschlussspieler. Da scheint Mackinock irgendwie für mich nicht zu sein. Vom ersten oder vom aktuellen Eindruck her.
Soll ja auch schon in Dresden so ein bisschen so gewesen sein,
ja.
Also was ich so gelesen habe.
Also du kannst ihn gut mit ins Spiel einbinden. Und
er macht ja auch viele Bälle vorne fest, aber hat dann als Stürmer hat dann nicht diese großen Chancen oder wenn er die großen Chancen hat, sind sie leider zu ungefährlich.
Ja.
Zum Beispiel wie bei dem, was du gerade angesprochen hast, da Fehler von Osnabrück-Torwart, Kieré kommt rein, passt auf Mackinock. Und dann kommt so ein ungefährlicher Ball aus 7 Metern aufs Tor.
Ja, und wenn ich da mal überlege, Diamantakos in der vergangenen Saison, ich will nicht sagen, dass...
Darf ich sagen, dass der abgewichster ist?
Ja, kaltschnäuziger.
Ja.
Das ist es dann einfach. Also wenn ich überlege, wie der teilweise die Bälle mit was für einer Wut, auf, einige meinen vielleicht, es war blind, aber mit was für einer Wut und Kraft er diese Dinger dann auf den Kasten gehauen hat, die waren dann einfach mal drin. So, das fehlt mir so ein bisschen, diese wirkliche Entschlossenheit beim Torabschluss, was wir auch zu Beginn der Saison hatten, wo Kieré 1-2 so eine Aktion hatte in Bochum, gegen Heidenheim das 1-0 habe ich in Erinnerung. Ja, das sind so, diese Situationen fehlen mir aktuell in der Offensive. Das ist zu wenig, finde ich.
Machen wir weiter mit einem guten Freistoß von Salazar, der auch ein bisschen untergegangen ist in dem Spiel, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich bei dir.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil wir zugeguckt
haben. Zugeguckt. Wir Zugucker am Fenster.
Die ersten Groupies kommen hier gleich rein.
Nee, ist ein bisschen untergegangen. Guter Freistoß allerdings von Salazar, hat er schon 2-3 Mal bewiesen, dass er die Dinger ganz gut aufs Tor bringen kann, dass er sie scharf bringt und mit richtig Zunder dahinter. Ich glaube, ganz knapp neben Pfosten wäre er eingeschlagen, wenn der Keeper nicht in letzter Not geklärt hätte zur Ecke. Ja, in der Folge ist der Ball sogar nochmal durch den 16er gesegelt, aber auch wieder haben wir da keinen richtig torgefährlichen Abschluss kreieren können, trotz gut besetzter Box von der Manpower her, also wie vorher einige Male auch schon in dieser Partie.
Genau. Dann hatte noch Langford eine relativ gute Gelegenheit, die mich so ein bisschen an die Benatelli-Chance in der ersten Halbzeit erinnert hat. Mhm. Super Schusschance, trifft den Ball aber wieder irgendwie völlig woanders und haut den dann 5 Meter daneben. Solche Dinger müssen dann einfach auch sitzen.
Ja. Zumal, wenn du das spielerische Übergewicht hast und der Gegner nichts macht. Osnabrück hat nichts gemacht.
Nee, die waren schwach.
Ja,
tot. Also es war wirklich schwach. Hatten dann irgendwann, ich glaube in der 78. die erste richtige Chance, die da ein bisschen vorbeigegangen ist. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit die Chancen, die Osnabrück hatte, würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das war jetzt ja alles sehr ungefährlich.
Wir haben nachher Osnabrück natürlich ein bisschen mehr Räume bekommen in unserer Defensive, weil wir ja auch umgestellt haben, glaube ich, auf Dreierkette. Zumindest sah es zeitweise so aus. Mit dem Wechsel Dittgen für Bubala. Das
genau,
war dann ein ganz klares offensives Zeichen von der Bank von Schulz, dass wir wollen auch vorher schon, dass er Daschner nochmal für Becker gebracht hat nach einer knappen Stunde.
Zierreiß raus, Knoll nochmal rein. Das ist ja auch nochmal ein, ich weiß jetzt nicht genau, hat Knoll in der Dreierkette dann gespielt?
Ja. Also ja. Zumindest hat er sich erstmal da angesiedelt.
Ich habe es nicht verstanden, warum man jetzt hinten umstellt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft dadurch, weiß ich nicht, irgendwie das Spiel nicht mehr so im Griff hatte.
Meinst du jetzt während des Spiels?
Während des Spiels. Okay. Ich glaube, es war irgendwie so eine Umstellung, wo die Mannschaft nicht wirklich mit klargekommen ist, wo ich es auch nicht verstanden habe, warum man es jetzt macht, weil hinten sah es nach, gefühlt das erste Mal diese Saison wirklich so aus, dass man die Null halten kann. Es waren kaum Fehlpässe. Ich glaube, Bubala musste angeschlagen raus. Ich weiß jetzt nicht, was mit Zierreis war, aber den hätte ich zum Beispiel nicht rausgenommen. Ich hätte jetzt die Innenverteidigung einfach so stehen gelassen. Für mich kam da so ein bisschen Verwirrung in die Mannschaft und was man dann natürlich auch beim 0:1 gemerkt hat.
Ja, also wie gesagt, für mich war es ein klares Zeichen von außen. Knoll ist für mich ein bisschen offensiver als Zierreis. Ich weiß auch nicht, wie fit Zierreis ist, ob der vielleicht tatsächlich die Schwierigkeiten aktuell noch hat, die 90 Minuten durchzustehen. Das wird das Trainerteam alles besser beurteilen können als ich aus der Ferne. Aber du kannst natürlich recht haben, dass das so ein bisschen die Struktur kaputt gemacht hat. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass in der zweiten Halbzeit das Spiel, je länger die zweite Halbzeit gedauert hat, desto mehr ist das Spiel verflacht. Der Schwung ging verloren. Osnabrück hat zeitweise, glaube ich, wo wir den Ball irgendwie hin und her geschoben haben, mit 7 oder 8 Leuten im eigenen 16er gestanden. Also wieder, was im ersten Durchgang gut war, war im zweiten dann wieder schlecht. Also ich kann dir auch nicht richtig sagen, was die Intention dahinter war, aber wahrscheinlich war es die, dass Knoll nochmal fit und frisch ist für eventuelle Konter, die dann gegen uns gefahren werden, wenn wir tatsächlich hinten ein bisschen aufmachen, und dass er für mich halt ein bisschen offensiver ist und vielleicht auch ein bisschen spielstärker als Zierreis.
Kommen wir mal in die 85. Minute.
Ja, das macht man alleine. Viel Spaß.
Ich habe das Tor so ein bisschen studiert. weil es einfach eine Verkettung war von gefühlt 90% der St. Pauli-Spieler, die irgendwie direkt oder indirekt an dem Tor beteiligt waren. Also es war einmal, dass der Osnabrücker Guganik, vorher gab es einen Fehlpass, ich weiß nicht mehr von wem.
Ich weiß es auch nicht genau, aber es war wieder ein dummer Fehlpass von uns.
Aber wir hatten eine erhebliche Überzahl in der eigenen Hälfte. Also eigentlich eine Situation, wo es hätte kein Tor geben
dürfen.
Dürfen, ja.
Überhaupt nicht.
Also, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Guganik kommt, Daschner läuft hinterher, kann vielleicht faulen, aber sowohl Knoll, Salazar, Benatelli, Olsson, Lawrence standen alle noch vorm 16er. Das heißt, wir standen hinten eigentlich relativ gut gestaffelt. Deswegen,
In Überzahl,
deswegen wären wir nicht so sicher da hinten gestaffelt gewesen, hätte Daschner das Foul ziehen müssen. Knoll wird mit einer leichten Körpertäuschung ausgedribbelt. Dann Salazar und Benatelli werden beide auf einmal mit einer kleinen Drehung aus dem Spiel genommen. Es war immer noch Guganik, der am Ball war. Kurz vorm 16er. Passt in die Mitte zu Aminido, war das, glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
Ich habe es aus dem Kopf
geschrieben. Auch eine Körpertäuschung durch Daschner, Olsen und Salazar geht er durch. Benatelli lässt sie dann irgendwie in den Strafraum reinlaufen. Dann traut sich Lawrence nicht richtig in den Zweikampf zu gehen. Klar, im Strafraum. Torschuss, Himmelmann hält. Abpraller, 1-0 Osnabrück.
Fassungslos. Dumm. Ich bin zu Hause vom Sofa aufgesprungen.
So einfach ist Fußball.
Und ich hab geschrien. Es kann doch nicht wahr sein. Wie dumm kann man sein? Also wirklich, wir haben eigentlich im Spiel, ja, alles im Griff, wie jetzt, ja, doch schon irgendwie, keine Ahnung, es war dann zweite Halbzeit nicht mehr gut.
Das war einfach ein Zugucken. Die haben dann einfach unnötig. Mal gedacht, für 20 Sekunden, jetzt können wir mal Osnabrück zugucken, was sie da machen. Aber es waren drei Körpertäuschungen, leichte Körpertäuschungen, die 5 oder 6 Spieler vom FC St. Pauli komplett aus dem Spiel rausgenommen haben. Und daneben noch ein Benatelli, der die ganze Zeit hinterherläuft und sich das anguckt.
Ja, also gefühlt marschieren die mit 2 Leuten durch unsere komplette Defensive und unser komplettes Mittelfeld, oder nicht nur gefühlt, sie marschieren oder spazieren durch unser komplettes Mittelfeld und unsere komplette Defensive.
Das waren ja nur 2 Spieler.
Ja, und dass wir da nicht den Fuß dazwischen bekommen, es ist irgendwie 85., 86. Minute so das Typische, Konzentration lässt vielleicht bei dem einen oder anderen nach, man ist wirklich nicht mehr so hinterher und aber energisch.
Dann doch von mir aus nochmal einen Foul ziehen, dann gehst du da einmal richtig rein.
Ja gut, direkt an der 16er Kante, wenn noch irgendwie...
Decker, es war ja schon 30 Meter davor, ging es ja schon los.
Ja, wahrscheinlich, also ich hätte als Spieler so gedacht, wenn ich mir das angucke, den foul ich doch jetzt nicht, direkt in einer aussichtsreichen Freischussposition. Wenn da noch 5 Leute vom FC St. Pauli aus meiner Mannschaft stehen und den stoppen können. Das macht aber keiner. Das ist einfach nur wieder schlecht verteidigt gewesen. Du hast alles im Griff, bist spielbestimmt, ohne zwingende Tormöglichkeiten, ja. Aber das ist eine alte Fußballerweisheit. Wenn du das alles nicht ausnutzt, ja, dann kriegst du hinten das Ding und so ein Kacktor. Also wirklich, ich könnte mich heute noch aufregen.
Das geht mir auch mittlerweile so richtig auf den Würsing, weil gefühlt jedes Tor, jedes Gegentor, was wir bekommen, ist durch irgendeinen beschissenen Fehler. Es ist ja nie so, dass wir sagen, das Tor war wirklich gut rausgespielt.
Nö.
Es ist immer entweder selten. Ein dummer Fehlpass von Ravivoa oder ich muss ihn wieder mit reinnehmen.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Wir sind ja nett.
Wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen später. Oder jetzt halt, dass 2 fucking Osnabrücker Spieler durch die ganze Defensive vom FC St. Pauli dribbeln können und dann so ein billiges Tor entsteht.
Fassungslos. Also ich.
Das ist einfach wirklich ein Drittliga-Verhalten. Es tut mir leid.
Ja, wir haben nachher, ich will gar nicht weiter übers Tor, sonst kriege ich hier noch irgendwie einen Wutanfall. wir haben dann noch tatsächlich
der erste den Kiez-Corner Ausraster.
Ah! Wir haben dann tatsächlich noch.
Am frühen Morgen, ja.
Um 12. Wir haben dann tatsächlich nochmal die Chance, dieses Unentschieden wiederzuholen, sozusagen. Ecke Salazar, das war, glaube ich, die letzte Möglichkeit, der Schlusspunkt der Partie. Und Mackinock läuft in den Ball rein, Kopfball knapp über die Latte, auch wieder nicht genutzt. So, damit war's das. Osnabrück reicht eine Tormöglichkeit, um uns zu besiegen und nehmen 85 Minuten quasi oder 80 Minuten nicht am Spiel teil.
Jede Statistik spricht für den FC St. Pauli, ja, außer die wichtigste.
Die Toranzeige, ja. Wenn ich so ein Spiel herschenke und vor allem auch die Punkte so verschenke, dann bin ich absolut selbst schuld, wenn ich da stehe, wo ich jetzt stehe in der Tabelle. Das ist dumm, absolut selbstverschuldet, hat Schulz ja, glaube ich, auch schon zum 2. Mal wieder gesagt. Man hatte alles im Griff in dieser Partie. Osnabrück war tot über 90 Minuten. Und dann vertändelst du dieses Spiel so unnötigerweise in so einer Situation, die du auch hast. Das, also wirklich, die letzten Partien, muss ich ehrlicherweise sagen, trotz der guten Phasen, die wir immer haben, ist das aktuell nicht wirklich zweitligareif, was wir da präsentieren.
Auf keinen Fall. Obwohl mir eigentlich insgesamt hatte ich den größten Teil den Eindruck, dass mir die Abwehr oder die Defensive gut gefällt.
Ja, aber wir sind aus meiner Sicht nicht richtig gefordert worden.
Nee.
Ich glaube, also vielleicht jetzt noch Braunschweig am Samstag. Wobei bei unserer brillanten Auswärtsschwäche wird das wahrscheinlich auch wieder was Ernüchterndes. Aber viel schwächer als Osnabrück jetzt werden die Gegner nicht. Auch wenn die eine Menge Punkte haben, aber so wie Osnabrück aufgetreten ist, wir werden kaum einen Gegner in dieser Zweitligasaison haben, die viel, viel schlechter als Osnabrück auftreten werden. Sehe ich so. Keine Ahnung.
Würde ich auch so sehen, vor allem, weil Osnabrück ja eine Mannschaft ist, die sich nicht hinten reinstellt. Ich glaube, irgendwann werden dann vielleicht die Würzburger Kickers kommen, die werden sich dann hinten reinstellen. Da wird es nochmal schwieriger, wenn du so eine Offensive hast, wie der FC St. Pauli momentan.
Absolut torungefährlich, die letzten
drei Spiele. Wollen wir direkt auf den Dösbuddel der Woche zu sprechen kommen?
Ja, bitte. Hau raus.
Hier ist der Dösbuddel der Woche, heute mal ungewohnt spät.
Hau raus,
erzähl. Wir haben es gerade so ein bisschen angesprochen, wir haben heute uns keinen Spieler ausgesucht, sondern haben einfach gesagt, die Torflaute sind ja gerade schon so ein bisschen temperamentvoll da rangegangen.
Lass uns mal wieder mit kühlem Kopf versuchen, das zu analysieren.
3 Spiele ohne Tor.
Man kann eigentlich vom dunklen November sprechen. Wir haben 3 Spiele im November
absolviert. Der November Blues.
Richtig, genau. Also so ein bisschen diese Herbst-Winter-Depression beim FC St. Pauli auf dem Spielfeld. 3 Spiele im November, keinen einzigen Punkt, keinen einzigen Treffer. Nachdem wir zuvor so ein bisschen die ungewohnte Torfabrik waren der Liga, haben wir ja geknipst ohne Ende und Treffer erzielt ohne Ende. Ja, ist das schon relativ ernüchternd, weil mit der Torgefälligkeit hatten wir in den letzten 3 Spielen ungefähr genauso viel zu tun wie Kim Jong-un mit der Demokratie.
So. Wie lange hast du darauf gewartet?
Ich habe schon ein bisschen rausgekramt.
gebe ich dir absolut recht. Jetzt bin ich rausgekommen.
Das war was, so was schlecht. Sagen?
Eigentlich wollte ich gar nichts sagen.
Es ist eigentlich auch gar nicht lustig.
Ich ringe mit Worten. Mir fehlt so ein bisschen auch der Grund. Klar, weil wir sind in die Saison gestartet mit einer wirklich stabilen Offensive, wo wir beide uns ja schon ein paar Mal gesagt haben, geil, jetzt sind wir endlich mal eine richtig torgefährliche Mannschaft. Wir schießen Tore, haben 2 Tore in Bochum geschossen, 4 in Heidenheim, haben da etliche 2-2s erzielt. woran liegt es? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, Kiré hat in den ersten Spielen als einzige Spitze gespielt. Mhm. Könnte ein Faktor sein.
Ja gut, aber danach, wo wir dann diese etliche 2-2er-Serie hatten, haben wir ja auch so gespielt, dass Mackinock vorne drin stand und Kiré so ein bisschen drumrum gewurschtelt ist.
Aber Kiré wurde jetzt auch in den letzten 3 Spielen aus dem Spiel genommen, war nicht mehr zu sehen.
Ja, die Gegner stellen sich natürlich auch so ein bisschen darauf ein, ne? Das musst du auch dann mit dazu sagen. Allgemein ist das Team aktuell irgendwie so im Loch, was diesen Offensivschwung angeht. Wobei man auch sagen muss, dass wir häufig in den ersten Spielen, wo wir die Tore gemacht haben, über weite Strecken, nicht in allen, aber in einigen, nicht unbedingt so absolut torgefährlich waren, sondern uns nur durch einzelne Tore sozusagen selbst zum Leben erweckt haben. Fällt mir das Auswärtsspiel in Darmstadt ein. Das war jetzt offensiv auch nicht so ein Feuerwerk. In Sandhausen, da haben wir kein Tor gemacht, aber da waren wir eigentlich auch ähnlich jetzt wieder wie gegen Osnabrück eigentlich die bessere Mannschaft, wenn man das nun nennen darf, aber sind auch nicht in gefährliche Abschlusssituationen gekommen. Ich weiß nicht, woran es so richtig liegt. Vielleicht ist es tatsächlich diese Zehnerposition, von der du sprichst, dass da wirklich nochmal dieser besondere Spieler da sein muss, der für die wirklich guten Freispielmomente sorgt. Für mich ist es dann aber auch ganz klar, dass uns es ganz vorne in der Spitze fehlt uns der Abschlussspieler. Und du kannst nicht immer darauf hoffen, also kannst du schon und ist sicherlich auch vorteilhaft, aber du kannst nicht alle Hoffnung auf Salazar und Kiré setzen, die dann irgendwie aus der zweiten Reihe irgendwo die Dinger aufs Tor ballern und dann geht da mal einer rein. Du brauchst halt vorne in der Offensive einen treffsicheren Stürmer und den haben wir aktuell nicht.
Mackinock macht die Bälle gut fest vorne, macht ja, ist ja jetzt schon sein absolutes Markenzeichen, die Brustannahme.
Kommt ja auch kaum einer ran, ne?
Aber jeden Kopfball, den nimmt er mit der Brust an. Aber wie gesagt, es fehlt einfach die Durchschlagskraft, es fehlt die Torgefährlichkeit und Gefahr. Ja, und wenn du dann auf der Bank noch einen Tashi hast, der
dann hast du
auch noch nicht Party. Der torgefährlichste Spieler in seiner aktuellen FC St. Pauli-Laufbahn war.
Vorher auch nicht. Die Verpflichtung habe ich damals schon nicht verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, das ist sicherlich so was, wo die Verantwortlichen gucken müssen, dass sie vielleicht im Winter ein bisschen nachschärfen. Ich weiß nicht, ob mit Burgstaller da jetzt die Wunderheilung kommt, wenn der aus seiner Verletzung zurückkehrt. Aber das ist sicherlich was man sich vielleicht fürs Wintertransferfenster etwas intensiver angucken kann. Was ich ganz lustig und interessant fand, ist eine Äußerung von Philipp Ziereis nach dem Spiel. Jetzt kommt Faktenflippo, der gesagt hat, nach vorne geht nichts. Er hat ja nicht Unrecht. Ich fand diese Aussage aber sehr amüsant, wenn ich überlege, dass er und seine Defensive die Spiele zuvor absoluten Humbug verteidigt haben. Nochmal, er kann sich die Aussage auch erlauben. Und er
Wer hat das gesagt? Ziereis?
Ziereis, Philipp Ziereis. Er hat auch nicht Unrecht, aber fand ich schon mutig als Verteidiger, nach den vergangenen Wochen so eine Aussage zu tätigen und die Offensive irgendwie
hat ja auch nicht gespielt.
Anzuzählen. Ja, also da muss ich dringend was verbessern bei uns in der Offensive.
Aber es gibt vielleicht einen Lichtblick.
Ein Silberstreif am Horizont. Kiezkicker der Woche oder was?
Kiezkicker der Woche, hier ist er.
Der Woche. Ja, etwas spät in dieser Episode, aber er kommt noch. Also das Warten hat sich gelohnt.
Wir haben uns heute richtig in Rage geredet.
Ja, das war das Gegentor.
Ja.
Der Kiezkicker der Woche ist diese Woche ein junger Nachwuchsspieler des FC St. Pauli und hört auf den Namen Igor Matanovic.
Richtig. Hat sein Debüt gegeben. Ist erst letzte Woche in den Profikader mit integriert worden. 31.03.2003. Flippo.
Was war da? Derby-Sieg oder das Geburtsdatum von Matanovic?
Da ist er geboren und ich habe noch ein Datum für dich. 20. Oktober 1963. Kannst du mir sagen, was da war?
Da hat wahrscheinlich jemand beim FC St. Pauli debütiert, der bislang der jüngste eingesetzte Profi in der Vereinshistorie war. Und da hat Matanovic ihn jetzt abgelöst, richtig?
Richtig, und zwar mit 17 Jahren, 7 Monaten und 27 Tagen. Vorher war es Peter Tanjas, der am 20. Oktober 1963 beim 4:0-Sieg gegen den VfR Neumünster eingesetzt worden ist.
Sie hörten Fakten, Finn. Die Faktenlage ist gerade rübergewandert von mir zu dir. Aber ich will dich nicht bremsen, erzähl weiter.
Nee, das war eigentlich schon alles. Ich wollte nur sagen, einmal noch ein Zitat von Trainer Schulz. Nach dem Spiel, der gesagt hat.
Er sei gefrustet oder?
Er ist gefrustet, aber alles war scheiße, aber Matanovic hat für ihn einen sehr guten Eindruck gemacht und gezeigt, dass er für uns mehr als eine Alternative ist.
Ja, warten wir mal ab, was da so kommt. Also irgendwie analog zum Moukoko-Wahn in Dortmund und der Bundesliga. Ja, kommt dann irgendwie der Matanovic beim FC St. Pauli zum Vorschein.
Wozu ich auch noch was sagen wollte, wir haben ja letzte Woche Moukoko angesprochen, haben uns überlegt, ob das ein Hamburger Junge ist, aber ich habe nochmal nachrecherchiert, er ist in Kamerun geboren.
Recherche, Finn.
Und Ewald Lien hat gesagt, vor 4 Jahren, als Moukoko 2016 zu Borussia Dortmund gewechselt ist, wenn der nicht so gut wird wie Aubameyang, werden wir ihn zurückholen.
Also zur Zeit ist Aubameyang vielleicht noch besser. Können wir ihn zurückholen? Also besteht da noch irgendwie irgendeine Klausel im Vertrag bei der Wechselvereinbarung?
Ich telefoniere mal.
Ja, recherchiert da mal hinterher. Ja, Igor Matanovic, U19-Spieler, hat jetzt sein Debüt gegen Osnabrück gegeben. Du hast die Bestmarke ja eben schon eingesetzt. Er hat noch eine zweite Bestmarke geknackt oder aufgestellt. Er ist nämlich der jüngste bisher eingesetzte Akteur in der aktuell laufenden Zweitligasaison.
Glückwunsch dazu.
Ja, ich habe ein paar Statistiken mitgebracht, die Saison 2019-2020 betreffen, damit wir überhaupt auch mal wissen, worüber wir bei diesem jungen Mann reden, wenn wir über seine Qualitäten als Stürmer und Offensivspieler sprechen. Er hat nämlich letzte Saison sowohl in der U17-Bundesliga Nord-Nordost als auch in der U19-Bundesliga Nord-Nordost für den FC St. Pauli gespielt und hat in der U19-Bundesliga 5 Spiele, 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht und in der U17-Bundesliga 7 Spiele, 9 Tore und 1 Vorlage. Das sind schon mal gute Werte für einen Bundesliga-Jugendbereich.
Ja, ich hoffe nur, dass er nicht verletzungsanfällig ist und deswegen nur 5 Spiele oder 7 Spiele gespielt hat.
Ja, kommt sicherlich auch so ein bisschen diese
Corona-Geschichte
mit dazu.
Corona-bedingt.
Wären ja 13 Spiele dann so gesehen, 12 Mathe-Leistungskurs teilgenommen. 12 Spiele gewesen. Ja, wie siehst du das denn? Ich weiß nicht, ich finde es jetzt ein bisschen gefährlich. Wir haben eben so ein bisschen über diese mangelnde Torgefahr gesprochen. Und
ist die Rettung jetzt ein 17-Jähriger?
Ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich, das jetzt so zu denken? Also ich, nicht, dass ich dem Verein oder uns Fans unterstellen will, dass wir das jetzt so machen, dass wir jetzt sagen, Matanovic ist jetzt der Heilige hier beim FC St. Pauli und das ist unser Retter und der holt uns jetzt aus dem Keller raus.
Das ist auch so ein Syndrom oder so, dass dann alle Medien, habe ich auch schon gemerkt, alle schreiben jetzt über ihn, dass das jetzt vielleicht der sein könnte, der so ein bisschen den FC St. Pauli da retten könnte, finde ich überzogen, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht.
Es gibt genügend Beispiele, dass sowas nie gut geht oder nie gut endet. Er hat ein gutes Spiel auch gegen Bremen im Testspiel gemacht. Ich glaube, da hat er sogar auch getroffen, bin ich der Meinung, hat dann ein Tor erzielt. Schulz und Bornemann waren eigentlich immer sehr darauf bedacht oder allgemein der FC St. Pauli, das so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, der Junge macht jetzt gerade noch sein Abi und da wollen wir erstmal darauf achten, dass er das vernünftig durchbringt und dann bauen wir ihn behutsam ein bisschen auf. Jetzt hat Schulz natürlich mit seiner Aussage, die ihn sicherlich ehren soll, auch ein bisschen nochmal die Diskussion angefeuert, indem er gesagt hat, was du ja eben schon richtig zitiert hattest, er ist eine echte Alternative, oder was war das?
Er ist mehr als nur eine Alternative.
Mehr als nur eine Alternative. Das klingt für mich zwischen den Zeilen, dass er sich durchaus Hoffnung auf einen Startplatz in der Startelf machen kann.
Aber momentan, ich finde ja auch, während dieser ganzen leeren Stadiengeschichte, während Corona, kann man sowas mal machen. Das sieht man ja auch in der Bundesliga, es sind sehr viele Debütanten mittlerweile.
Liegt aber auch an der Aufstockung von 3 auf 5 Wechsel, ne?
Klar, aber ich finde, so ohne Zuschauer ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufregung weniger für so einen 17-Jährigen. Und ich finde, den kann man dann auch einfacher ins kalte Wasser schmeißen als vor 30.000.
Ja, gerade am Millerntor, was in Bierlaune unzufrieden ist, weil es gegen Osnabrück nicht läuft. Das stimmt natürlich.
Pfiffe gibt es ja am Millerntor nicht.
Nein, aber trotzdem
leider
so das ein oder andere Gepöbel aus der Mega-Ecke.
Flippo, wir haben heute uns so ein bisschen in Rage geredet. Gibt es noch was, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen willst? Überleg nächste Woche. Wollen wir uns mal ein bisschen so die Fakten zur 10. Folge unserer Hörer angucken? Wer hört uns eigentlich?
Wollen wir das nächste Woche zur Jubiläumsfolge machen?
Machen wir nächste Woche, auf jeden Fall.
Da haben wir schon mal einen Vorausblick auf den kommenden Podcast.
Dann wollen wir natürlich den Auswärtssieg in Braunschweig besprechen.
Ach, guck mal, brechen wir jetzt quasi die Negativserie.
Genau, wollten wir auch nochmal drauf zurückkommen. Letzter Auswärtssieg außerhalb Hamburgs. Ich habe gesagt im Februar, du hast gesagt im April.
Es war die Mitte.
Wir haben beide keine Ahnung vom Fußball, von Daten, von der Geschichte. Es war im März 2019. Siehst in Paderborn.
Haben wir das auch korrigiert. Mal gucken, ob wir jetzt am Samstag das Ganze endlich mal beenden können, das leidige Thema. Da treten wir auswärts an beim Aufsteiger Braunschweig. Und das ist ein absolutes, gut nach 9 Spieltagen, Ist es vielleicht ein bisschen zu früh, davon zu sprechen. Aber
Abstiegskampf,
es ist,
wolltest du sagen.
Es ist Abstiegskampf, es ist ein Abstiegskellerduell. 17. gegen 16. Also erster Abstiegsplatz gegen Relegationsplatz. Da ist es jetzt so, auch wenn Schulz immer gerne davon redet, dass wir keinen Druck haben, aber wir haben tatsächlich in dieser Partie den Druck zu gewinnen. Wir sind meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, zum Siegen verdammt, auswärts in Braunschweig.
Es müssen 3 Punkte her, sonst weiß ich auch nicht, was uns die Saison irgendwie noch retten kann. Also na klar, es sind noch viele Spiele, aber wenn du dann solche Spiele verlieren solltest, wie auch schon jetzt gegen Osnabrück, dann ist es leider nicht Zweitliga würdig.
Ja, also für mich ist es so entscheidend, Schulz sagt immer, oder Thune hat vom HSV, der Trainer hat jetzt auch gesagt, für mich ist die Tabelle nach dem 34. Spieltag entscheidend. Schulz hat gesagt,
was für eine Aussage.
Wir können uns so ab Spieltag 28 bis 30 können wir uns über Druck oder Sonstiges unterhalten. Ich bin der Meinung, dass wenn 11 bis 12 Spieltage absolviert sind, ist das ein Drittel der Saison, dann kann man schon mal so ein bisschen, also ist für mich die Tabelle schon so ein bisschen aussagekräftig. Man sieht, wo es hingeht. Genau. Und wenn wir dann auf Platz 17 stehen, dann...
Vor allem nach dieser Torflaute oder mit dieser Torflaute, in der wir uns ja noch befinden.
Richtig. Also gut, wir sind jetzt, haben jetzt erst den 10. Spieltag vor der Tür. Mit 17 Gegentreffern ist das natürlich schon sportlich. Aber aus, wenn man dann in Braunschweig nicht gewinnen sollte, aus 10 Spielen nur ein Sieg ist dann deutlich zu wenig. Und man muss auch nicht nur gucken, dass man da unten wirklich rauskommt und sozusagen für sich selbst für ein positives Erfolgserlebnis sorgt, sondern auch, dass man so den Anschluss zu den Mannschaften davor nicht ganz verliert.
Hoffen wir auf das Beste, Flippo. Am Samstag wissen wir mehr und nächste Woche melden wir uns dann wieder zurück im Kiez-Corner.
Genau.
Nochmal ganz kurz, Christopher Abelwohr hat sich erneut eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen, soll kommende Woche, beziehungsweise diese Woche in München operiert werden. Wir wünschen gute Besserung.
Auch von mir. Da übrigens noch eine lustige, nette Anekdote aus dem Social Media dazu, wirklich als Abschluss. Alle Spieler haben in ihren Instagram-Stories oder viele Spieler haben in den Instagram-Stories Comeback Stronger und gute Besserung und sowas ausgerichtet an Christopher Avevo. James Lawrence hat was ganz Interessantes gemacht. Der hat geschrieben, come back better. Fand ich ganz nett. Bin ich über unsere Dauerkartengruppe so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Das war, musste ich schmunzeln. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war.
Wären wir auch mit zufrieden. Ich glaube, ein Spieler, den wir des Öfteren schon kritisiert haben, also Christopher Avevor.
Aber nichtsdestotrotz,
gute Besserung.
Capitano, schnelle Genesung.
Auf jeden Fall. So, sind wir heute durch? Mal eine Überlänge Kiez-Corner. Es hat wieder eine Menge Spaß gebracht. Nächste Woche bringt es hoffentlich noch mehr Spaß mit einem
Doppeltorschützen Igor Matanovic in der Jubiläumsfolge. Wenn ich so dir mal das
entsteht,
Wort
so entsteht darf. Dieser Druck, Flippo. So entsteht dieser Druck.
Alles klar, Finn. Ich wünsche dir eine schöne erste Dezemberwoche.
Wünsche ich dir auch.
Viel Spaß beim Öffnen der Adventstüren.
Danke, danke.
Viel Spaß beim Glühwein trinken.
Danke dir auch. Und ein schönes zweites Adventswochenende.
Ja. Und damit verabschieden wir uns. In Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao. Ciao.